Alles, was ich nicht einordnen kann in irgendein Konzept, was mir bekannt ist, mit dem ich sozialisiert wurde, glaube, ist ein Sozialisierungsfaktor, ordne ich rein psychologisch, neurologisch ein. Und alles, was mir Angst macht, reagiert das System mit Mechanismen. Es gibt einen klassischen Abwehrmechanismus dazu und der ist Verleugnung, Ablehnung, Verdrängung, Bagatellisierung, Rationalisieren, ja.
Hallo und herzlich willkommen bei Mind Meets Spirit, dem Podcast für mediale Coaches. Mein Name ist Arzu Dogan.
Und ich heiße Steffi Mittenzwei. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben und willkommen zur nächsten Episode von unserem Mind Meets Spirit Podcast, Video-Podcast. Hallo Arzu.
Hallo Steffi. Hallo an alle Zuschauer, Zuhörer da draußen.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um uns der Frage anzunehmen, ob Medialität etwas ist, was nur Menschen zugänglich wird, die einen Verlust erlitten haben. Also im Grunde wird dir wahrscheinlich schon klar sein, dass das nicht so ist. Aber wir waren vor ein paar Tagen mit einigen Menschen zusammen, da kam das Thema auf und einige haben eben die Erfahrung gemacht, dass sie in ihrer Trauer über Medialität gesprochen haben oder dass ihnen Medialität oder die Verbindung zu ihrem Verstorbenen Halt gegeben hat und dass sie dann immer wieder die Reaktion bekommen haben von wegen, ja, wenn es dir hilft. So als ob das etwas wäre, was man nur wahrnehmen kann, wenn man in Trauer ist oder was vielleicht auch nur dann existiert überhaupt. Also als würde es das gar nicht geben und das würde sich dann die trauernde Person einbilden. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, ob das so ist, beziehungsweise wie gesagt, ist nicht so. Aber wieso nehmen das viele vielleicht so wahr?
Mhm. Ja. Ja. Ja, es ist tatsächlich etwas, das öfter thematisiert wird, finde ich. Also sowohl in Jenseitskontakten mit Hinterbliebenen und auch in Gruppenprogrammen oder in Ausbildungskonzepten oder auch in so Übungszirkeln ist es wirklich so, wieso wird mir das versucht abzusprechen? Und es erhöht natürlich die eigenen Zweifel. Mhm. Ja, so.
Ja.
Also das, was wir zuletzt in der anderen Folge ja auch schon mal besprochen haben. Du machst eine existenzielle Erfahrung. Medialität wird plötzlich für dich greifbarer. Mhm. Vielleicht hast du es auch schon vorher so geahnt und bist du dabei, deine Mischpult einzustellen oder deine Station, deinen Sender so zu kalibrieren. Ah, da ist was. Das ist jetzt plötzlich Teil von meinem Leben. Und ich nehme nicht physische Existenz wahr und dann hast du ja so diesen eigenen Prozess von, ist das wirklich real, ich trauere, was ist, wenn ich mir das einbilde, was ist, wenn es Wunschdenken ist. Mhm. Und dann entwickelt sich auf diesem Weg ja auch das Vertrauen darin, weil die Verstorbenen mitarbeiten und dir dann gerade am Anfang ja sehr viele Bestätigungen schicken wollen, permanent irgendwie Bestätigungen schicken. Und dann kommen von außen, und dann fängst du es an zu teilen. Ne? Nochmal so, fängst du es an zu teilen und dann kommen von außen die Bewertungen, Kommentare. Und das sind so Sachen wie, naja, wenn es dir hilft, daran zu glauben oder wenn es dich unterstützt. Also so die eigenen Zweifel nicht zurückstellen können, um den Hinterbliebenen seine Realität so zu lassen, sondern das mischt sich so. Meine Zweifel mischen sich mit denen der anderen. Und das ist ein Riesenthema, ja. Mhm. Und das begegnet uns sehr, sehr oft, würde ich sagen. Ja. Zusätzlich zu den Zweifeln, die man sowieso mit sich rumschleppt. Ja. Wenn wir nochmal so das Ego-Thema noch nehmen, ne? Das Ego, was sowieso zweifelt, plus der Kontext eigene Trauer. Ja. Also einerseits ist die Trauer das auslösende Ereignis für viele und andererseits ist es auch gleichzeitig das, was von außen als Grund dafür genommen wird, warum das jetzt vielleicht eine abweichende Realität ist. Mhm. So. Mhm. Kann man das so sagen?
Ja. Ja. Also, und vielleicht auch interessant, da mal gleich einzusteigen, hast du eine Idee, warum so viele das so abtun? Also es gibt ja wie zwei Lager oder vielleicht auch in der Mitte noch so eine Schattierung, so ein Übergangsfeld. Es gibt die, die irgendwie sicher sind, Medialität existiert natürlich und ist möglich, diese Kommunikation. Und es gibt die, die sagen, nee, Tod ist tot und außerdem, was hier in Körpern rumläuft, gibt es nichts. Und dann gibt es vielleicht noch die, die sagen, nee, ich glaube da schon, dass da was ist, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich in Kontakt gehen kann oder ich kann es nicht oder irgendwie so. Aber wieso ist so eine krasse Ablehnung oft im Feld derer, die es für sich nicht wahrnehmen beziehungsweise glauben, es nicht wahrzunehmen?
Mhm. Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Lösungs- oder Erklärungsansätze. Mhm. Ja, ein Erklärungsansatz ist natürlich, das ist kulturell bedingt. Ja, so wenn du in einer materialistischen, nihilistischen Welt aufwächst und deine Bezugspersonen haben keinen Bezug dazu, mhm. dann ist es schon mal von vornherein nicht Teil deiner Realität. Mhm. Also das ist so das Thema, welches Konzept habe ich, ja. welches Glaubensweltbild, Glaubenskonzept habe ich dazu. Und wenn ich das gar nicht habe und keinen Zugang dazu habe, dann ist es ja per se nicht real. Dann ist es surreal. Mhm. Dann kann ich schon mal schweren Zugang dazu finden. Weil die materialistische Welt, die kann ich einschätzen. Mhm. Also 3D oder nicht 3D kann ich einschätzen. Das ist für mich wieder ein Sicherheitsfaktor für mein Gehirn. Mhm. Ja, weil das, was ich nicht sehe, was ich nicht einschätzen kann, macht mir Angst. Wie reagiert der Mensch auf Angst? Jetzt kommen wir so in diesen weg vom kulturell-spirituellen Glaubensthema hin zu rein psychologischen, neurologischen Prozessen. Alles, was ich nicht einordnen kann in irgendein Konzept, was mir bekannt ist, mit dem ich sozialisiert wurde, Glaube ist ein Sozialisierungsfaktor, ordne ich rein psychologisch-neurologisch ein. Und alles, was mir Angst macht, reagiert das System mit Mechanismen, Coping-Strategien, ja, Abwehrmechanismen, würde jetzt der tiefenpsychologisch ausgebildete Analytiker sagen, es gibt einen klassischen Abwehrmechanismus dazu. Und der ist Verleugnung, Ablehnung, Verdrängung, Bagatellisierung, Rationalisieren. Ja? Und wenn ich dann sage, also gibt es ja ganz unterschiedliche Lager. Ich weiß noch, dass ich damals Gerüche ja hatte. Mhm. Also ich habe das Erste, was ich wahrgenommen habe, war der Geruch meines Verstorbenen, also meines verstorbenen Kindes. Und da wird der Rationalisierer zum Beispiel sagen, ja, das Gehirn ist ja in der Lage, Wahrnehmung zu simulieren, halluzinieren, zu erinnern. Das Gehirn ist ein Speicherorgan und das kann eine Gedächtnisleistung erzeugen. Und es kann natürlich Gerüche wieder abrufen. Mhm. Also gibt es eine Erklärung dafür.
Und stimmt ja auch.
Stimmt ja auch, ja. Genau. Jetzt geht es ja darum, stimmt es in diesem Fall? Mhm. Stimmt es in diesem Kontext?
Genau.
So. Und so kannst du das weiterspinnen. Mhm. Also du kannst es auch auf Geräusche anwenden, auf akustische, auf optische Phänomene. Mhm. Du findest immer eine Erklärung dafür. Mhm. Also du kannst Glaube letztendlich immer irgendwie mit einer rationalen im Graubereich erklären. So. Mhm. Und so entsteht es meiner Meinung nach, die Dynamik. Ja? Also ich kann bei anderen die Perspektivübernahme immer nur so weit umsetzen, wie mein persönliches Perspektivfeld das auch zulässt. Ja? Mhm. Ich könnte natürlich sagen, ich gehe über dieses Perspektivfeld hinaus und erlaube mir zu glauben, das ist die Realität der anderen Person. Das setzt aber voraus, dass ich sehr viel Toleranz dafür schon mitbringe und sehr viel Perspektivübernahmefähigkeiten mitbringe. Mhm. Also es ist sehr individuell davon abhängig, was habe ich für eigene innere Ressourcen, die ich schon mitbringe? Mit wem rede ich darüber? Also für mich war zum Beispiel irgendwann wichtig, am Anfang habe ich sehr ungefiltert über meine Wahrnehmungen geredet und hatte so den Freifahrtschein von, ich habe ein Trauma erlebt, ich bin schwanger, und also das erzeugt ja schon mal sehr viel Verständnis und Mitgefühl. Mhm. Ne, du wirst ja überschüttet mit Mitgefühl, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die wenden sich ja auch irgendwann ab, teilweise jetzt auch nach Jahren, so wie, da können sie, gehen sie nicht mehr mit. Ist ja auch okay, ja. Nur damals war das so wie ein Freifahrtschein. Und dann habe ich schon irgendwann gemerkt, okay, es resoniert nicht mit jedem. Da gibt's ja, also ich spüre ja, was bei den anderen dann passiert. Mhm. Und da ist so denke ich, der Weg dann auch selektiver zu werden mit den eigenen Wahrnehmungen. Mhm. Also zu akzeptieren, das ist ein Teil meiner persönlichen Wahrnehmung, sehr, sehr meine subjektive Welt ist. Und dass ich ein Stück weit auch allein damit bin, die zu integrieren. Allein in Form von, ich muss vielleicht auf ein anderes Feld an Menschen zurückgreifen, die mich da begleiten können. So. Und das hat mir dann zum Beispiel geholfen. Also so die mediale Bubble oder die trauernden Bubble oder die Eltern-Bubble. Also da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Bubbles. Und in diesen Bubblen muss man auch nochmal, noch ganz wichtig, da gibt es ja auch welche, die machen die Erfahrung gar nicht, die ich gemacht habe. Mhm. Also nicht jeder per se, der trauert und jemanden verliert, macht eine mediale Erfahrung. Auch das muss ich dann irgendwann akzeptieren. Also dass es da auch unterschiedliche Erlebniswelten gibt. Und manche brauchen auch die Trauererfahrung gar nicht, um eine mediale Erfahrung zu machen. Also, genau, ja. Oder die haben die in einem anderen Leben gemacht.
Ja?
Oder jemand hat sie in ihrer Linie gemacht und hat sie ihnen vererbt. Also da gibt es halt einfach sehr viele Optionen.
Ja, ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, ich habe mich gerade gefragt, wie das für mich gewesen wäre, wenn ich, keine Ahnung, vor 10 Jahren vielleicht so eine existenzielle Erfahrung gemacht hätte, einen Verlust erlebt hätte, ob das gereicht hätte, um mich mit meiner Medialität so zu connecten, wie es dann ja geschehen ist, aber eben ohne so ein Erlebnis. Weil ich zum Beispiel nach dem Tod meiner Oma sie sehr deutlich wahrgenommen habe, das aber nicht verstanden habe, welches Feld da noch aufgehen kann und dazugehört, sondern ich habe, glaube ich, einfach diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, ne, das Gefühl, dass sie da ist und in bestimmten Situationen auch hinter mir steht und mir den Rücken hält und so, das habe ich irgendwie mehr noch in meinem Kopf gesehen. So, das, ich habe das nicht, hab gar nicht so versucht, das irgendwie medial zu erklären. Weil ich glaube, dass, weil man es nicht beweisen kann, hätte meinem Kopf das nicht gereicht. Und ich glaube, ich brauchte tatsächlich diesen Zugang über für mich beweisbare Wege. Also, dass ich mit wildfremden Menschen zusammenkomme, also für mich wildfremden Menschen zusammenkomme und über deren Verstorbene Dinge in Erfahrung bringen kann, über mediale Kommunikation, die ich halt einfach nicht habe wissen können, wo ich weiß, ich habe das nicht wissen können. Und das hat nichts mit einer emotionalen Verstrickung zu tun oder so. Ich glaube, ich brauchte echt diesen Weg, das irgendwie mehr Beweise für mich zu haben. Mhm. Weil den Weg, den du eben, oder diesen Bereich, den du eben skizziert hast, da ist vielleicht so ein Wissen, aber man braucht halt auch das Vertrauen irgendwie. Man darf vertrauen, dass das schon stimmt, dass das wirklich
stimmt. Ja, das auf jeden Fall unterscheidet sich das, meine Erfahrung, gar nicht so stark von deiner. Denn das, was ich gerade skizziert habe, war ja nur der Beginn. Mhm. So, weil du bist, also am Anfang war ich ganz überzeugt davon, dass das so ist. Weil ich so meine Denkleistung ja total runtergefahren war aufgrund des Schocks. Und das ist ja etwas genau, warum bei vielen dann in dem Moment die Wahrnehmung so erhöht ist. Weil du durch den Schock plötzlich kognitiv gesehen das gar nicht mehr so abrufen kannst, sondern du bist so wie in so einem Schwebezustand. Ja? Das ist so, das Denken ist runtergefahren, du bist wie unter so einer Glocke. So. Und dann erreicht dich, das hat mich das eben deswegen so klar und deutlich erreicht. Das blieb aber nicht so. Das hat sich dann ungefähr nach anderthalb Jahren oder so, habe ich gemerkt, es wird weniger. Ich hatte zwar nicht die großen Zweifel plötzlich, doch ich habe es weniger gespürt, so körperlich. Alles, was ich am Anfang so stark hatte, Wahrnehmung, Berührungen, Präsenz. Also es ist weniger geworden. Und das hat damit zu tun, dass ich wieder alltagstauglicher wurde. Mhm. Dass meine Kognition wieder besser funktioniert hat. Damit hatte das zu tun. Und dann habe ich das auch genauso gebraucht wie du. Deshalb bin ich ja in eine mediale Ausbildung gegangen. Also das war ja genau der Grund. Nach anderthalb Jahren ungefähr habe ich mich das erste Mal für einen Zirkel angemeldet und dachte, muss das jetzt mal irgendwie ein bisschen versuchen herauszufinden, was da jetzt los ist. So, ja? Warum spüre ich das nicht mehr so stark? Warum fange ich an zu zweifeln? Mhm. Warum kann ich es nicht mehr so abrufen? Was ist los? Ne? So. Und dann der Weg in die mediale Ausbildung, also nicht um ein Medium zu werden, und an der Stelle nochmal ganz wichtig, nur um meinen persönlichen Kontakt zu meinem Kind unbedingt aufrechtzuerhalten, in der Intensität, wie ich es am Anfang hatte. Und dann hat mich eben die Beweisbarkeit anderer Verstorbener hat mich dann natürlich überzeugt. Weil das war ja dann nicht mehr so, aha, ja, jetzt nehme ich nur meinen Sohn jetzt wahr. Ja, das kann ich mir ja noch zurecht irgendwie reden. Ja, der ist mir ja sehr nah. Der ist mir vertraut. Ein Stück weit bilde ich mir das ein. Oder ich hoffe, es ist Wunschdenken. Da gibt es ja ganz viele Antworten, die der Verstand und deine Umwelt dir liefern kann. Oder die Wissenschaft, ja. Es ist so. Ja. Und wenn du dann aber anfängst, deine Medialität auszubilden und arbeitest mit anderen Verstorbenen, dann stellst du fest, hey, das geht ja mit anderen auch. Dann fängt dieser Prozess an. Und dann wird der Kontakt zu deinem eigenen Verstorbenen, kriegt dann wieder eine andere Dimension. Ja? Also der verändert sich ja dann auch. Das ist ja dann dieser positive Effekt, den ich mir gewünscht hatte. Genau, der ist dann auch eingetreten.
So. Ist das nicht so faszinierend und irgendwie auch ein bisschen schade, wie oft wir im Außen so eine Rückbestätigung brauchen, damit wir das, was wir wahrnehmen, wirklich so annehmen können. Ich habe die ganze Zeit einen Jenseitskontakt sehr in meinem Herzen, in meiner Erinnerung, während du sprichst, weil ich habe das schon in mehreren Jenseitskontakten erlebt, dass dann die Person, die mir gegenüber saß, total erleichtert war, ach, du kannst es auch wahrnehmen. Ah, oh, Gott sei Dank. Ich habe es ja irgendwie geahnt, aber Gott sei Dank, du bestätigst mir jetzt, dir zeigt er das auch oder so. Und eine ist mir eben da jetzt besonders in Erinnerung, weil sie halt gesagt hat, sie hatte auch ihren Sohn verloren. Ich habe so, so deutlich wahrgenommen, dass er da ist. Gerade die ersten paar Tage, nachdem er verstorben war, hat sie ihn fast gesehen. Sie hat ihn wahrgenommen. Er hat ihr Sachen gezeigt, auch deutlich. Ne? Man kennt das vielleicht so aus Geschichten, auch dieses Elektrogeräte ein- und ausschalten. Und sie sagt, ich wusste, er ist das. Diese Phänomene waren einfach zu krass, als dass sie die irgendwie hätte in eine andere Ecke schieben können. Und trotzdem war sie so dermaßen erleichtert, dass ich das bestätigen konnte. Das war irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich sehr, sehr berührt, weil sie so krass gezweifelt hat und dann wieder auch gesagt hat, nee, eigentlich habe ich halt nicht gezweifelt und mir war das egal, dass mein Umfeld da was anderes behauptet hat. Aber offensichtlich hat es dann wieder nicht so gestimmt, weil sonst wäre sie nicht so wahnsinnig froh darüber gewesen, dass ich das halt auch abrufen konnte.
Und genau das macht es dann ja auch wirksam für den Prozess, ja. Gerade so auch dieses Thema Schuld, was hätte ich noch machen können oder wie ist es gelaufen? Ne? Da fällt mir auch ein ein Beispiel ein aus dem letzten Jahr, auch eine Familie, die wegen ihrem verstorbenen Sohn kam, der dann ganz überraschend erkrankt war, der Verlauf unerwartet war. Also es war auch nicht irgendwie, es war so eine plötzliche Erkrankung, die man nicht verhindern konnte. Und sie haben aber wochenlang versucht, eben gegen diese Erkrankung anzukämpfen mit ganz vielen Ärzten und haben alle möglichen Interventionen unternommen, was man alles gemacht hat, um ihn dann doch am Leben zu erhalten. Und es gab aber dann einen Moment, wo dann diese Erkrankung wie entgleist ist. So. Und das haben sie selber als den Moment wahrgenommen, wo ihr Sohn entschieden hat, oder ihn nicht entschieden, entschieden hat er ja schon vorher, weil der Verlauf war fast wie nicht abwendbar. Aber die ganzen Maßnahmen, ja, so medizinisch, ist ja einfach viel möglich, um ein Leben zu verlängern. Und trotzdem gab es dann einen Moment, wo das so wie auch aus medizinischer Sicht ganz unerwartet gekippt ist. Und die Ärzte ratlos waren. Und sie als Eltern wie eine Entscheidung treffen sollten, ja. Und sie waren sich einfach nicht sicher, haben wir dann das Richtige entschieden, eben diese Maßnahmen zu beenden. Und es war auch nicht was Banales, so wie nur irgendwas sehr Oberflächliches, sondern es war was ganz Konkretes. Und sie haben dann mich gefragt, ob ich ihren Sohn fragen kann, ob der Moment, wo sie meinen, dass er ihnen sagen wollte, hört auf, der Moment wirklich war. Ob er das mir zeigen kann, haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich den Sohn gefragt, kannst du mir zeigen, ob deine Eltern den Moment richtig verstanden haben, an dem du ihnen gesagt hast, hört bitte auf, was dazu kannst du mir zeigen? Und dann sagte er, sag ihnen meinen Rücken. Und das ist ja, und das ist ja jetzt nicht irgendwas sehr Oberflächliches. Und dann sagte ich, dass er sagt, er zeigt mir seinen Rücken. Und die Eltern waren so, oh Gott sei Dank, ja. Weil genau das war das. Ne? Es passierte was ganz Unerwartetes mit seinem Rücken, was jetzt auch nicht so wie absehbar war. Ja? Und da war da auch der Moment, wo die Ärzte ratlos waren und sagten, wir verstehen das jetzt nicht mehr. Ja? Wir wissen jetzt, wir haben auch keine Antwort darauf. Was tun wir jetzt so? Und sie hätten weitermachen können. Ne? So. Aber die Eltern haben dann gesagt, nee, der hat jetzt entschieden. Der hat uns jetzt gesagt, hört auf. Und sie hörten auf. Und das war für die Eltern unglaublich entlastend, ob sie das wirklich richtig verstanden haben. Und ich glaube, das brauchen wir. Und deswegen ist es für mich immer noch eins der wirksamsten Werkzeuge in der Nachsorge. Ja, ich bin ja auch, für mich war auch immer klar, ich sehe mich in der Nachsorge, nicht in der Akutphase. Und wenn Menschen in der Nachsorge mit sowas kommen, kann es sie wirklich in ihrem Leben entlasten und weiterbringen. Und deswegen gibt es das. Und deswegen ist es gut, dass sie ihre Wahrnehmung bestätigt bekommen. Also, weißt du, Vertrauen, ja, wir propagieren das ja auch immer in den Ausbildungen und Gruppenprogrammen, dass es ums Vertrauen geht. Vertrauen ist aber auch nicht ein Schalter. Das ist nicht so, dass ich den Hebel einfach umlegen kann und sage, okay, ich entscheide mich jetzt heute, ich gehe ins Vertrauen. Das kann ich nach so einem extremen Verlust, einer Extremsituation, einer existenziellen Krise nicht sofort. Das geht nicht. Das ist manchmal ein Prozess, der jahrelang und der ein Leben lang auch sein kann. Immer wieder wird vielleicht mein Vertrauen auch auf die Probe gestellt. Das ist Menschsein. So.
Ja, und das ist ja auch kein Thema, was mit Verlustsituationen exklusiv geliefert wird, sondern das ist ja etwas, was, glaube ich, auch vielleicht unser Menschsein ausmacht, dass wir hierher kommen, die allermeisten. Da mag es einige wenige Ausnahmen geben, aber ich glaube, die allermeisten sind hier, um Erfahrungen zu machen und dadurch zu lernen. Das sagen wir auch immer wieder und greifen das auch bei Social Media immer wieder gerne auf, weil, und da dürfen wir jetzt aufpassen, nicht noch ein komplett anderes Feld aufzumachen, was wir bestimmt hier auch thematisieren werden. Aber das, es wird ja immer wieder von verschiedenen Menschen noch propagiert, ja, es geht darum, glücklich zu sein und es ist ganz einfach möglich, du musst nur dies, das und jenes tun. Ich glaube, dass es schon darum geht, eben Herausforderungen zu durchlaufen und eben auch schmerzhafte Erlebnisse zu verstoffwechseln und eben dieses Vertrauen immer wieder zu lernen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen Dinge erleben, die halt das Vertrauen erschüttern. Und ich glaube, das ist wie gewollt, damit wir uns da noch mal fester rein verwurzeln können über den einen oder anderen Weg.
Ja, also was sonst könnte es denn dann sein? Also der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen als inkarniertes Wesen, ist ja nicht nur vertrauensweckend. Wir machen ja auch negative Erfahrungen, die wir wie nicht verhindern können. Also das kann man, da ist auch wieder ein eigenes Feld, so mit den, wie ist der Plan und warum mache ich bestimmte Erfahrungen. Und am Anfang von so einem Verlust oder ja, von so einem von so einer Trauererfahrung steht ja eben genau diese Frage nach dem Warum und war es jetzt vermeidbar und wieso ist es nicht verhindert worden und so. Und das kann man dann wiederum auf jede Erfahrung anwenden. Mhm. Warum ist mir das geschehen? Es war doch vermeidbar. Warum wurde ich nicht davor bewahrt? Wieso hat mich keiner beschützt? Und so. Mhm. Also das kannst du, glaube ich, endlos spinnen. Mhm. So. Das heißt, jede dieser Ereignisse, Stationen im Leben bringt uns immer wieder zurück zum dem Vertrauen. Ja? Vertrauen hat ja auch was mit Trauen zu tun. Also mit dem, ich traue mich auch weiterzumachen und ich traue mich weiter hier zu leben. Ich traue zu sein. So. Mhm. Und so entsteht das. Und es ist aber eben auch kein Hebel und Schalter und ein Denkvorgang. Also es ist kein, und es ist auch keine Entscheidung. Ja. Eine Entscheidung ist eher zu sagen, was habe ich für eine Haltung dazu? Also wie gehe ich mit meiner Erfahrung um? Also das ist, glaube ich, eine innere Entscheidung, dass ich mich entscheide, das Glück zu suchen, trotz des Verlustes und trotz der Trauer. Also das ist für mich eher was gewesen, was mir geholfen hat, zu sagen, okay, mein Glück hat was mit meiner inneren Haltung zu tun. Ja? Und Vertrauen lerne ich jetzt wieder. Mhm. Also ich lerne dem Leben wieder neu, in dieser Form zu vertrauen, trotz des Wissens, dass es imperfekt ist. So.
Mhm. Und das war für mich wichtig. Schlimme Dinge mit sich bringen kann. Ja? Weil Vertrauen bedeutet ja nicht, also für mich zumindest nicht, dass für mich ist Vertrauen nicht nur da möglich, wo ich dran glaube, dass mir nichts widerfährt, was mich irgendwie herausfordert und in Schmerzen bringt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder ob ihr so Situationen kennt, die irgendwie krass sind und wo man dann plötzlich anfängt zu beten, obwohl man normalerweise nicht betet, ja, wo man irgendwelche Bitten irgendwo hinschickt. Und ich habe da früher eher so Sätze gehabt wie bitte lass das nicht geschehen, bitte lass den Kelch an mir vorübergehen oder bitte mach, dass ich das nicht aushalten muss oder sowas. Und inzwischen sind meine Gedanken, und da muss ich immer lachen, weil die kann man sich dann im Grunde auch sparen, bitte mach, dass das passiert, was zu meinem höchsten Besten ist. So. Und das ist genau das, was passiert. Ja. Und das ist aber nicht immer, das ist nicht immer der gemütliche Shit, sondern das ist manchmal next level schmerzhaft und oder herausfordernd. Und ja. Da hilft mir aber das Vertrauen, darin Ruhe zu finden. Und richtig ätzend wird es ja, wenn du dann anfängst, dagegen zu paddeln und dich zu wehren und zu kämpfen und zu tun und zu machen. Und viel angenehmer ist es, wenn du sagst, okay, ja, jetzt ist es so, was kann ich jetzt damit machen? Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es möglichst angenehm ist, dass ich irgendwie durch diese Stromschnellen möglichst gut durchkomme und mir nicht dabei noch unnötig irgendwie das Hirn an irgendwelchen Steinen anschlage, sondern dass es irgendwie ja, möglichst smooth läuft. Das ist für mich Vertrauen.
Ja, und tatsächlich ist es vielleicht auch gar nicht, dass es smooth läuft, sondern dass es mich dahin führt, wo es mich hinführen soll. Ja, so.
Ja.
Ich glaube, dass wir durch nur freudvolle und glückliche Erfahrungen einfach nicht so schnell reifen. Das ist, auch wenn man das nicht hören will, auch wenn es so heißt, so wie, für was sind denn schlechte Erfahrungen gut? Warum passieren Menschen so negative Erfahrungen? Es ist ja, wird ja aufdiskutiert. Warum muss ich das jetzt erleben und so? Und was mir auch geholfen hat, war zu sagen, was ist denn zum Beispiel, wenn die Entscheidung der Seele zu gehen nicht nur was mit mir zu tun hat, sondern mit der Seele selbst, die ja auch entscheidet, ob sie hier bleibt oder nicht, ja, so, was sie für einen Plan hat, also warum bin ich so egozentrisch und glaube, ich stehe im Zentrum dieser Erfahrung alleine? Ja gut, ich bin ein Teil davon, logisch. Ja, in dem, ich bin ja in irgendeiner Art und Weise verbunden mit der anderen Seele. Ob jetzt verwandt, nicht verwandt, ist ja nochmal. Wir sind in Beziehung zueinander. Ja? Wenn ich meinen Partner verliere, habe ich ja auch eine Beziehung. Muss ja nicht verwandt sein, nicht blutsverwandt sein. Aber wieso nehme ich mich so wichtig und glaube, diese Erfahrung ist nur für mich? Sondern vielleicht ist es genau der Punkt, den wir drehen dürfen und auch respektieren. Ja, auch mein Kind hat eine Erfahrung gebraucht und gemacht, so kurz da zu sein zum Beispiel. Also wo schöpfe ich für mich aber dann eben den Teil der Erfahrung, der mich reifen lässt? Und da, das bringt mich nochmal zu unserer Anfangsleitfrage zurück. In diesem Zusammenhang war Medialität für mich eine echte Ressource. Weil sie mir das Feld nochmal eröffnet hat, so aus dieser Froschperspektive raus von, oh, ich armer kleiner Mensch, ne, das Leben ist so, es ist so diese, wenn wir hier sind inkarniert, haben wir halt einfach nur die Froschperspektive und gucken nach oben und sehen die Welt und es sieht bedrohlich aus, weil ich bin ja nur ein kleiner Frosch, ja, so, und alles ist riesig und ich, der Schmerz ist hier eine riesige Welle, die mich verschluckt, ich versuche gegen die zu arbeiten, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht so viel Widerstand dagegen aufbringen. Ist ja so viel größer als ich. Und da mal die Perspektive zu wechseln und zu sagen, ich gehe in die Vogelperspektive, ich sehe mehr. Ah, okay, wir sind hier alle irgendwie Mitspieler. Das ist ja irgendwie ein Spielplatz, ein Spielfeld, ja. Nicht immer schön, nicht immer freudvoll und lichtvoll und spaßig. Und ich habe noch ein paar andere Erfahrungen gemacht, die auch schattig waren. Und was davon hat mich jetzt aber reifen lassen? Weil ich für mich ist ganz klar, hier geht es um Reifung. Also werden, Erfahrungen machen, hat was mit Reifung zu tun. Also das, und es kommt nicht über, ich weiß irgendwas in meinem Kopf, sondern es kommt über Erfahren, Selbsterfahren. Und über die Integration dieser Erfahrung. Ich speise die irgendwo rein. Und da hat mir Medialität auf jeden Fall geholfen, das größere Bild zu erkennen, ja, durch kleine Zeichen, Kontakte immer wieder, Hinweise, die ich permanent, ich höre ja auch nicht immer hin, ne? Die schicken mir ja, also ich höre ja auch nicht jeden Hinweis. Das ist ja auch immer ganz interessant, wenn du das für andere gut kannst und selber so als kleiner Frosch, ne, so, und denkst dann manchmal, oh, habe ich wieder nicht hingehört, ne? Passiert mir auch. Und das ist ja schön, es erinnert mich daran, dass ich Mensch bin und dass ich immer noch irgendwie die nächsten Erfahrungen machen, dass ich noch nicht den Erleuchtungszustand erreiche ich einfach gar nicht, solange ich eben inkarniert bin. Ja, so, darum geht's halt nicht. Ja. Und das ist tatsächlich dann hilfreich für mich gewesen. Und da brauchte ich dann die von außen, ne, um auf die Leitfrage von Anfang nochmal zurückzukommen, wie wichtig ist es, ob das von außen bestätigt wird von anderen und wie geht's mir damit, wenn andere sagen, ja, wenn es dir hilft, ist doch gut. Es juckt mich einfach nicht mehr. Also es ist schon lange nicht mehr. Am Anfang hat es mich vielleicht gejuckt, es hat mich irritiert. Es hat mich in Zweifeln gebracht, wenn Menschen meine Wahrnehmung hinterfragt haben. Und ich habe diesen Weg dann gebraucht, durch den ich dann gegangen bin, um jetzt zu sagen, es interessiert mich einfach nicht. Es ist meins, es ist meine innere Wahrheit. Die lasse ich mir nicht absprechen. Und da habe ich einfach über diesen Weg auch viel, viel mehr gelernt als in den 40 Jahren, die ich schon alt war, als das passiert ist. Weil da habe ich mir meine innere Wahrheit sehr oft absprechen lassen. Und das passiert, das gelingt den anderen nicht mehr.
Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lernerfahrung für die allermeisten Menschen ist, genau das zu verstehen, der eigenen Wahrheit zu folgen, unabhängig von Medialität oder Nicht-Medialität, dazu zu kommen, zu erkennen, es gibt sowieso nicht die ultimative, für alle gültige Wahrheit, aber ich kann dann in Frieden kommen und in Gelassenheit, wenn ich meinem Weg folge und mich eben nicht davon limitieren lasse, dass andere sagen, was ist denn das für ein Schrott, den du da machst?
Ja.
Und ich fand das Bild mit der Vogel- und der Froschperspektive auch so schön, um vielleicht noch einmal einen Blick drauf zu werfen, wieso gibt es denn eigentlich so viele Leute, die das so abtun, die Medialität so wegschieben? Weil ich finde, also wenn du halt der kleine Frosch bist, zwar bist du hilflos und alles wirkt groß, aber du hast das Gefühl, nur das, was du siehst, existiert auch. Und das, was du siehst und was existiert, das kannst du, weil du siehst, ja dann auch einschätzen. Ja, damit kannst du umgehen. Und je nachdem, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie wichtig es für dich vielleicht zu sein scheint, diese Kontrolle zu haben und darauf einwirken zu können, was um dich herum geschieht, dann hilft es dir, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist nur dieser Bereich, den ich halt hier von meinem Standpunkt aus sehe. Und wenn du dann das Thema Medialität dazu nimmst und die Perspektive wechselst und auf einmal wie ein Vogel von oben drauf schaust, da siehst du ja viel, viel, viel mehr als nur den kleinen Fleck Wiese, wo du vorher als Frosch gesessen hast. Und das ist unter Umständen. Ja, das musst du dann vielleicht erstmal halten können. Manchen Menschen fällt es total leicht. Und manche tasten sich vielleicht auch ran, ja, und klettern so von Ast zu Ast nach oben, bis sie dann irgendwann oben in der Baumkrone sitzen. Aber ich habe gerade irgendwie, als du das so genannt hast, wurde mir klar, warum manche Menschen aus meinem Umfeld das halt für sich so ablehnen.
Ja.
Zumindest in den weitesten Teilen, weil es gibt durchaus Situationen, wenn ich dann sage, ja, und ich habe das und das gezeigt bekommen, medial, eine Information, die mit ihnen zu tun hat, dass sie sagen, oh Gott sei Dank, ja, das ist gut, ja, irgendwie habe ich das gewusst, und dass sie das dann gut annehmen können.
Also ein Stück von ihnen will vertrauen.
Ja.
Genau, dann kommt aber, der mal wieder
aber
das
alles
andere,
kann ja nicht sein, weil das würde bedeuten, wenn diese Vogelperspektive möglich ist und ich das alles sehen kann und das dann tatsächlich alles existiert, wie soll ich das denn kontrollieren?
Ja.
Wie soll ich denn auf all das Einfluss nehmen?
Das geht nicht. Ich habe gerade so dieses, als du dann deine Ausführungen, als ich eben zugehört habe, habe ich daran gedacht, dass es das mit Sicherheit in der Geschichte der Menschheit eben immer wieder gegeben hat, weil ich dachte gerade so an, naja, die Welt war ja auch mal eine Scheibe.
Ja.
Ja, also ja. Was für ein Narrativ, was für ein starkes Narrativ das gewesen sein muss, weil die haben ihn ja bekämpft, also die haben, also Galileo Galilei, die haben ihn bekämpft, die wollten ihn vernichten, also so hat man ja immer wieder Menschen, die Visionen hatten, visionär waren, ne? Wissenschaftler, Philosophen oder auch Seher, ja, Nostradamus und so. Also Menschen, die wirklich Vorhersagen gemacht haben, die hat man bekämpft. Die hat man ganz anders bekämpft als heute. Ne? Also heute werden wir ja so wie vielleicht, irgendwie moderne Spinnerei, Hexerei, irgendwie in diese Aluhut, keine Ahnung, gibt's ja ganz viele Begriffe, die man da
so
verwenden kann.
Cancelung, aber ja.
Ja, genau. Also man kriegt ja manchmal auch eben Hate ab. Aber in der Menschheitsgeschichte ganz früher, da wurden sie verbrannt, erhängt, verdrängt, vertrieben und so weiter, ja. Und wie lange hat das gedauert, bis man anerkannt hat, dass die Welt eben keine Scheibe ist? Mhm. Und dass man dann auch in die Vogelperspektive eben gehen musste. Also was wir tun mit dem, was wir behaupten, ist ja, wir machen einen Riesenfass auf. Mhm. Wir machen einfach einen Riesenfass auf, indem wir dann noch sagen, okay, und das ist ja noch nicht mal alles. Es gibt ja nicht nur Verstorbene, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Also es ist kein Wunder, dass das noch nicht angekommen ist bei allen. Aber wir sind schon viel weiter. Wir können öffentlich darüber reden. Mhm. Sie reden vielleicht nur hinter unserem Rücken oder manche schreiben auch oder so, aber in der Regel ist es nicht so, dass man dafür heutzutage lebensbedrohlich irgendwie Angst haben müsste oder so. Also wir dürfen darüber sprechen, wir dürfen unsere Erfahrungen teilen, wir dürfen darüber schreiben. Also wir sind schon ein ganzes Stück weiter. Mhm. Doch in meiner Vorstellung geht's noch weiter. In meiner Vorstellung ist es so das neue Normal irgendwie. Also ich sage bewusst nicht neue Welt. Oh, der ist so abgedroschen, neue Welt, alte Welt und sowas. Ne, also es ist halt eine andere Welt oder eine modernere Welt vielleicht oder eine größere. Das stelle ich mir vor. Ich würde mir wünschen, dass alle darüber sprechen und es integrieren als diese Ressource, die es für mich war, für jeden das sein kann.
Ja. In anderen Kulturen ist es ja viel integrierter, ja, wenn du dir die Südamerikaner beispielsweise anguckst.
Ja, absolut.
Da hat es einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und auch im asiatischen Raum, ne? Hinduismus, Buddhismus, wo die einfach viel einbezogen werden.
Ja, das hat mir zum Beispiel total geholfen in der Begleitung nach dem Verlust. War ich bei einer Therapeutin, also einer klassischen weltlichen Psychotherapeutin, einer Ärztin, die mit einem Körpertherapieverfahren gearbeitet hat. Und mit der habe ich dann so meine Erfahrungen geteilt, ne? Weil mit irgendjemand muss ich ja auch reden. Von deinem Umfeld will das ja irgendwann auch keiner mehr hören. Und die meisten dockten ja auch gar nicht so an. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, in anderen Kulturen ist es ja auch normal, dass die Vorfahren und Ahnen und Verstorbene mit am Feuer sitzen. Das ist ganz normal. Und das hat mir total geholfen. Da dachte ich, ja genau, so fühlt sich das für mich auch an. Also es gibt sie da draußen.
Ja.
Sie müssen sich nur trauen. Apropos trauen. Wir würden es super schön finden, wenn ihr euch traut, hier mal in den Kommentaren zu teilen, ob ihr nun zuhört oder zuschaut, ist egal. Überall kann man ja kommentieren heutzutage, wie das für euch war. Und ob ihr so Erfahrungen auch schon gemacht habt, wie eure Umwelt damit umgegangen ist, wie ihr selbst dazu steht. Mhm. Das wird uns einfach sehr, sehr interessieren, weil ich glaube, dass diese so Community und auch das, was wir hier vorhaben mit dieser Reihe an Videos und Audios, lebt ja auch von dem Austausch und es inspiriert auch. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, wir folgen keinem Leitfaden für dieses Gespräch und lassen uns auch inspirieren und das fließen so viele Sachen mit rein. Man könnte auch Stunden weiterreden.
Ja.
Das wollen wir aber nicht. Wir wollen schon gerne, dass es auch knackig bleibt und würden aber auch gern Themen aufgreifen, die euch noch interessieren. Deswegen schreibt doch einfach mal hier rein, was euch interessiert und dann greifen wir das auf. Dann, das ist ein guter Schlusspunkt,
oder? Das ist ein guter Punkt, um einen Punkt zu machen.
Wir hoffen,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht.
Genau, und ihr wisst ja, wir mögen gerne Komplimente. Auch das gerne in den Kommentaren oder auch als direkte Nachricht an uns.
Wir mögen auch gerne, wenn ihr uns begeistert folgt. Genau. Also bitte abonniert den Kanal, wo auch immer. Folgt uns auf Instagram, Facebook und TikTok, da sind wir auch. Und genau, ja, was ist das? Was mögen wir noch? Wir mögen Essen.
Ja, schickt uns Essen.
Oh, wir nehmen diesen Podcast gerade zur Mittagszeit auf und ich glaube, wir müssen jetzt essen.
Ich glaube auch.
Also
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Tschüss.